Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergins und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Erfahrungen genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen auf Handy oder Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute bei mir zu Gast die Sandra Jana. Die Sandra ist mittlerweile eine liebgewonnene Freundin und Trainingskollegin. Die Sandra hat vor vielen, vielen Jahren mittlerweile den Lehrgang angewandte Kynologie auf der VetMed in Wien absolviert, ist zusätzlich tierschutzqualifizierte Hundetrainerin, berechtigt für die niederösterreichische Sachkunde und hat die Klickertrainer Level 1 und 2 bei der Claudia Moser und der Simone Fasel absolviert. Wir sind beide Perfect Heelwork Trainer von der Mareike Doll und beide auch derzeit in Ausbildung bei der Katja Frey zum Trainingsspezialisten. Die Sandra führt eine Hundeschule in Wolkersdorf, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, oder?
Stimmt.
Sandra, habe ich irgendwas vergessen, was du noch unbedingt erwähnen möchtest?
Nein, alles gesagt.
Die Sandra und ich haben schon diskutiert. Wir wissen nicht einmal mehr, wo wir jetzt kennengelernt haben, weil das so ein mehrere Trainerkolleginnen untereinander sich irgendwo kennengelernt haben, schon online voneinander wussten, bla 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 war. Und letzten Endes, wir sind nicht mehr drauf gekommen, woher wir uns kennen. Was wir ganz sicher wissen, wir waren gemeinsam in Dornbirn beim Ilko Hormiller beim ID-Tracken.
Genau.
Du warst damals ja mit Hund dabei, hast ja auch die Einsatzprüfung, noch gar nicht so lange her, gell?
Nein, November, Oktober war die Einsatzprüfung.
Ja, die Einsatzprüfung im ID-Track absolviert. Ich hatte ja nur das Vergnügen, den Theorieteil, also als theoretischer Teilnehmer, als Zuschauer dabei zu sein. Was uns heute zusammenführt, ist ein ganz, ganz anderes Thema. Und zwar das Thema Lerntheorien und mit großer Überschrift von der Angst, nichts zu belohnen.
Stimmt.
Ja. Aber bevor wir da ins Detail und in unsere Diskussionen gehen, ganz kurz einmal, Sandra, ich lasse dich jetzt dann einfach reden. Wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen die Basics festigen und kurz über die Basics sprechen, damit wir tatsächlich alle die gleichen Terminologien verwenden. Weil wie wir wissen, gibt es gerade im Bereich der Hundesprache viele Sachen, die sind wissenschaftlich schon fixiert, und es gibt aber auch Sachen, die werden immer wieder unterschiedlich verwendet. Nehmen wir als Beispiel nur das Wort Marker. Ja, also der Marker an sich ist ja ein nicht konditionierter Stimulus, und wir verwenden das Wort Marker aber auch ganz gerne für den Einsatz eines Klickers oder Markerwortes.
Genau.
Passt. Aber, Sandra, klassische operante Konditionierung.
Also klassische operante Konditionierung als die Lernformen, die wir halt kennen. Für mich macht das immer einen großen Unterschied, ob ich vor Hundeschülern jetzt spreche oder eben im Trainerkreis, wo die Terminologie dann, wo man meistens eh weiß, wovon man eigentlich spricht. Ganz kurz gesagt, die klassische Konditionierung, wo ich rein eine Reizverknüpfung habe, das heißt, wo ich einfach nur an mir einen sekundären Marker, sage ich jetzt einmal, konditioniere, das heißt ein Ankündiger für meinen primären Marker wie Futter, wo rein der Konditionierungsprozess im Vordergrund steht. Das heißt, da geht es mir rein um die Verknüpfung von eben einem Wort, einer Gestik oder ähnliches mit dem darauf folgenden primären Verstärker. Andererseits dann im operanten Bereich, wo es wirklich um Lernen geht, das heißt, wo es wirklich an der Konsequenz orientiert ist. Das heißt, ein Verhalten wird gezeigt, das Verhalten wird entweder belohnt oder nicht belohnt. Und davon ist es auch abhängig, tritt dieses Verhalten in weiterer Folge vermehrt auf, weniger auf, oder bin ich auf einem Level, wo ich mal überlegen muss, okay, in welche Richtung muss ich mich jetzt da ein bisschen mehr damit befassen oder wo muss ich jetzt ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen?
Darf ich kurz einhaken? Würdest du sagen, die Reaktion auf eine klassische Konditionierung ist nicht willentlich steuerbar?
Teils. Also ich würde sagen, prinzipiell der erste Reflex ist nicht willentlich steuerbar. Das heißt, ich erkenne sehr wohl eine Reaktion, wenn die Konditionierung stattgefunden hat. Aber ich glaube schon, dass dann immer ein bisschen operanter Bereich natürlich mitschwingt und sich das Tier sehr wohl dagegen entscheiden kann, je nachdem, wie die Situation ist.
Nehmen wir als Beispiel einen Rückruf, ne?
Genau.
Ein Rückruf ist ein super Beispiel, oder?
Das wollte ich gerade sagen. Genau, der Rückruf ist für mich so ein Thema. Wenn ich zum Beispiel einen Doppelpfiff klassisch konditioniere und dann auch noch verstärke, also dieses Zurückkommen auch verstärke, glaube ich schon, wenn jetzt zum Beispiel eine Sequenz auftritt, wo ich sage, jetzt ist mir der Rückruf wichtig, Hase wird hoch, Hund geht nach, ich mache meinen Doppelpfiff, dann glaube ich schon, dass ich eine Reaktion am Hund erkenne. Das heißt, ich sehe sehr wohl, die Konditionierung hat stattgefunden, aber ob wirklich dann der Hund auch in der Lage ist, den Operantenbereich, also dieses Zurückkommen, wirklich auch zu zeigen, würden wir uns meistens wünschen.
Oh ja, oh ja. Das ist ja super gleich eine tolle Überleitung. Operante Konditionierung. Was ist denn jetzt die operante Konditionierung?
Also operante Konditionierung ist für mich ganz einfach, dass ein Verhalten auftritt, das ich mir aus Durchlocken oder Ähnliches herbeiführe oder der Hund vielleicht von sich aus bereits zeigt, wo ich danach eine entsprechende Konsequenz setze. Das heißt, der Hund lernt mir einfach nur über diese Konsequenz. Ist die Konsequenz was Gutes, also Futter, wird das öfter zeigen? Ist die Reaktion darauf zum Beispiel einfach Nichtbeachtung oder ja, eigentlich meistens ist es Nichtbeachten im Alltag, dann wird er wahrscheinlich das Verhalten weniger zeigen. Das heißt, für mich ist der klassische Bereich der Operantenkonditionierung jetzt gar nicht mal auf Signal, wenn ich schon Signale drauf habe, wie er sitzt oder Platz, sondern einfach nur Verhaltensweisen, die ich mir einfach durch die Konsequenz dahinter einfach, die ich gerne häufiger sehen möchte und somit einfach verstärke oder die ich eigentlich nicht mehr sehen möchte und somit im besten Fall ignorieren kann.
Okay, bevor wir da jetzt schon zu weit in Beispiele etc. und Verhaltensweisen reingehen, es gibt ja diese vier Quadranten der operanten Konditionierung. Genau. Und da treten ja zwei Begrifflichkeiten auf. Das eine ist einmal positiv und negativ und das andere ist Verstärkung und Strafe. Jetzt wird das ja ganz, 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 ganz oft falsch verstanden. Mhm. Was heißt in diesem Kontext positiv und was heißt negativ?
Also in diesem Kontext positiv und negativ als einzelnes Wort stehen lassen, ist ganz, ganz schlecht. Denn ich habe in meinem Punkt natürlich die positive Verstärkung. Das heißt, ich führe etwas Positives hinzu, etwas Positives für das Tier, aus der Sicht auch des Tieres. In unserem Fall wäre es wahrscheinlich eher also Leckerli geben. Und auf der anderen Seite mit dem Wort positiv auch die positive Strafe verbunden, wo ich dem Tier was Schlechtes zufüge. Das heißt, nur mit dem Wort positiv, gerade in der Trainerszene ist es einfach sehr spannend, weil man hört, ich arbeite ja nur positiv. Das Wort positiv allein sagt noch viel zu wenig aus.
Absolut. Aber grundsätzlich im Kontext könnte man ja sagen, positiv ist immer etwas hinzufügen.
Ja, also bei positiv geht es immer darum, etwas hinzuzufügen und bei negativ immer etwas wegzunehmen.
Genau. Und es heißt jetzt, negativ ist nicht per se schlecht. Es heißt nur einfach, ich nehme etwas weg. Genau. Ja? Und positiv ist nicht per se gut, weil es heißt einfach nur, ich füge hinzu.
Etwas hinzu. Genau.
Genau. Und wie du schon angesprochen hast, jetzt müssen wir das im Kontext betrachten zu den Wörtern Verstärkung und Strafe. Wann setzen wir jetzt Verstärkung ein und wann Strafe? Also was soll das Endziel sein von Verstärkung und was soll das Endziel von Strafe sein?
Also das Endziel von Verstärkung sollte immer sein, dass das Verhalten häufiger auftritt, also vermehrt gezeigt wird. Und das Resultat von Strafe sollte immer sein, dass ein Verhalten im besten Fall natürlich nicht mehr auftritt oder zumindest weniger gezeigt wird.
Perfekt. So, und jetzt können wir uns an die Beispiele widmen zu den einzelnen Quadranten. Das, was uns natürlich immer im Hundetraining oder im modernen Hundetraining im Kopf herumschwirrt, ist die positive Verstärkung. Du hast es vorher schon schön kurz angesprochen. Positive Verstärkung heißt, ich füge meinem Lernenden, das kann ja jetzt Tier oder Mensch oder was auch immer sein, etwas Gutes zu. Und nicht nur, weil ich glaube, es ist jetzt etwas Gutes, sondern es ist immer aus der Sicht des Lernenden, nicht aus der Sicht des Lehrenden.
Ganz wichtiges Thema.
Ja, hast du so ein Beispiel, wo positiv belohnen tatsächlich, also vom Trainer oder vom Hundebesitzer, das positive Verstärken mit einem Keks etc. eingesetzt wurde und letzten Endes aber es keine positive Verstärkung war, sondern vielleicht sogar positive Strafe?
Ich würde es jetzt erwähnen, ja, vielleicht im weitesten Sinne könnte man es genauso definieren, ist für mich der Klassiker zum Beispiel Hundewiese, Hundezone. Ich gehe mit dem Hund in den Freilauf, der trifft dort seine besten Spielkameraden, ähnliches. Und man sagt ja immer so schön, bitte den Hund öfter rufen, bestätigen, wenn er kommt, immer wieder spielen schicken und nicht gleich anleinen. Die Fälle, die ich kenne, ist, dass zum Beispiel der Besitzer glaubt, er ruft den Hund aus dem Spiel heraus. Das Spiel ist für den Hund an sich sehr, sehr positiv, viel, viel höherwertiger als das Leckerli. Der Besitzer ruft, belohnt den Hund mit Leckerli, weil aus Sicht des Hundebesitzers hat er ja gerade positiv verstärkt. Aber der Hund kommt in weiterer Folge nicht mehr gerne auf diesen Rückruf, genau in dieser Hundeauslaufzone zurück. Das heißt, das Verhalten ist schlechter geworden. Das heißt, in dem Fall ist es für mich eindeutig, dass es ist jetzt schwer zu sagen, ob das Leckerli vielleicht sogar als Strafe empfunden war, weil der Hund danach sogar angeleint wurde, oder einfach nur, ob die Verstärkerkomponente eben seitens des Spiels höher, viel, viel höherwertiger war als das Zurückkommen durch das Leckerli.
Ich mag solche Diskussionen. das heißt, Möglichkeit in diesem Kontext zu einer positiven Verstärkung wäre, den Hund zu rufen und wieder ins Spiel zu entlassen. Weil verstärkend ist ja das, was der Hund in diesem Moment gerne hätte. Und das ist in dem Fall die soziale Komponente des Spieles. Genau. Positive Verstärkung. Wir reduzieren positive Verstärkung ja auch so ganz gern auf dieses Leckerli geben. Ja. Es ist einfach nur Leckerli geben. Angefangen davon, dass ich Leckerlis in 100 verschiedenen Arten und Weisen geben kann, die unterschiedliche verstärkenden Charakter für meinen Hund haben können, gibt es ja auch noch andere Sachen, mit denen ich positiv verstärken kann. Wir haben jetzt das soziale Spiel schon mal angesprochen. Was gibt es deiner Meinung nach noch? Oder was fällt dir jetzt spontan alles ein an positiven Verstärkern, möglichen?
Das wäre wahrscheinlich der nächste Diskussionspunkt, inwieweit man jetzt das Spiel an sich als Verstärker hernimmt oder das Spiel zuerst als solches aufgebaut werden muss. Aber grundsätzlich hätte man das Spiel dazu definiert, auf jeden Fall. Je nachdem, welche Relevanz auch der Hundeführer für den Hund, also Thema Hundbleibe hat, dann kann sehr wohl auch das Zurückkommen, das Loben und wirklich das Streicheln genauso eine hohe Wertigkeit für diesen Hund haben. Überhaupt in Relation, wenn der Hund vielleicht nicht sehr futtermotiviert ist. Mhm. Oder das Spiel sich schon dem Ende zugeneigt hat und das Spiel nicht mehr so interessant ist und der Spielpartner nicht mehr der ist, mit dem er am liebsten spielt.
Ja, ja. Absolut. Ich diskutiere auch immer gerne dieses Thema, kann aggressives Verhalten oder abweisendes Verhalten des Hundeführers gegenüber dem Hund als Verstärker dienen, weil das, was der Hund gerade will, Aufmerksamkeit ist.
Was meinst du jetzt mit aggressives Verhalten des Hundeführers?
Den Hund wegschieben, den Hund anschreien, dem Hund die Schulter zeigen, auf den Hund zugehen. Wenn der Hund danach das Verhalten nicht unterbricht oder sogar stärker oder intensiver zeigt oder öfters zeigt, kann es sein, dass eben, weil das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit da ist, das verstärkenden Charakter hat.
Ja. Wobei da für mich immer der Punkt ist, wie oft hat der Hund mit dem Verhalten bereits Erfolg gehabt? Das heißt, inwieweit wird der Hund hier vehementer, weil der Frust dazu kommt und weil es jetzt nicht einfach diesen belohnenden Charakter hat mit, ich will jetzt Aufmerksamkeit, sondern einfach nur, du hast 10-mal darauf reagiert, warum jetzt nicht und dann halt vehementer wird.
Aber es muss ja irgendwo verstärkt worden sein, dass er damit zum Erfolg gekommen ist. Also ja, verstärkender Charakter. Und das ist einfach das, was ich da an dieser Stelle gerne rausheben möchte. Positive Verstärkung heißt nicht immer, dass es etwas ist, was wir als gut empfinden, was wir als angenehm empfinden, sondern es kann sehr wohl auch etwas grundsätzlich Unangenehmes sein, wenn es dem Ziel dafür entspricht, in dem Fall jetzt, was wir besprochen haben, Aufmerksamkeit.
Ja, da ist das ganz ein wichtiger Punkt, so wie du gesagt hast, dieses Hochspringen, dieses Anrempeln, unterliegt meistens eine sehr, sehr hohe Verstärkungshistorie, einfach weil man ja darauf nicht reagieren kann oder die wenigsten Hundebesitzer darauf einfach nicht reagieren, so gesehen. Oder glauben, sie ignorieren es vielleicht, aber im Endeffekt ist es kein Ignorieren nicht.
Ja, absolut, absolut. Und da, ja, zum Ignorieren möchte ich auch gleich kommen. Wo, in welchen Lernquadranten würdest du denn das Ignorieren einordnen?
Das ist natürlich ein bisschen hundabhängig, aber im Grunde genommen bin ich da, ich würde fast sagen, im Bereich der negativen Strafe.
Weil?
Weil negative mal, ich nehme was weg.
Das heißt, Aufmerksamkeit in dem Fall? Die
Aufmerksamkeit wird weg und ich gehe mal davon aus, dass die Aufmerksamkeit für den Hund sehr wichtig ist. Das heißt, prinzipiell die Aufmerksamkeit verstärkenden Charakter hat. Das heißt, ich nehme das, was er gerne haben möchte, den Verstärker Aufmerksamkeit, weg.
Und jetzt sind wir für mich in diesem Punkt, wo ganz, ganz oft gesagt wird, wir sind nur belohnungsbasiert und wir tun nur belohnen und wir arbeiten nur positiv, was du vorher angesprochen hast. Und bumm, ignorieren ist Strafe. Ignorieren ist per Definition Strafe.
Ja.
Und wenn ich sage, ich möchte immer alles belohnen, dann darf ich kein Ignorieren anwenden. Also wenn ich sage, ich möchte nur mit positiver Verstärkung arbeiten, aber sobald ich ein Verhalten ignoriere, bin ich im Bereich der negativen Strafe.
Ja. Ich glaube grundsätzlich, dass wir sehr wohl, sehr, sehr gut nur im Quadranten der positiven Verstärkung arbeiten könnten. Nur im Bereich von den Hundehaltern oder was ich halt immer sehe, ist, dass zu spät damit begonnen wird. Das heißt, es manifestieren sich einfach schon Verhaltensweisen, die einfach einer Verstärkung unterliegen, wie du schön gesagt hast. Ein Verstärker ist ja nicht unbedingt Leckerli geben. Das heißt, da ist meistens eine Verstärker-Historie, die sich der Hundebesitzer gar nicht mehr bewusst ist, die aber permanent verstärkt wurde, entwickelt sich dann zu unangenehmeren Verhalten, aber genau in diesem Zeitraum, den man dafür nutzen könnte, bereits positiv das richtige Verhalten zu verstärken. Eben, es kann nicht so mit Leckerli sein, es wird oft einfach gar nicht genutzt.
Ja, wir sind Meister darin, richtiges Verhalten, also für uns im Kontext der Gesellschaftstauglichkeit, richtiges Verhalten gekonnt zu tatsächlich ignorieren und unseren Hauptfokus auf die Eigenschaften des Hundes zu legen, die ihn noch nicht zu 100% gesellschaftsfähig machen.
Ja, beziehungsweise würde ich gar nicht so sagen, dass man das gezielt ignoriert, sondern ich würde den Ausdruck wirklich verwenden mit, das gehört so. Wenn ich mal jetzt einen Hund hernehme, ich kriege den, der geht schön an der Leine, warum soll ich schönes Leinengehen bestätigen? Das gehört ja so, der soll ja so gehen. Das heißt, ich glaube, dass es bei vielen gar nicht ein bewusstes Ignorieren ist, sondern einfach eine Selbstverständlichkeit, weil man gar nicht sieht, dass sich daraus ein Problemverhalten entwickeln könnte. Und eben diese Chance, diesen Beginn gar nicht nutzt. Und dann natürlich, dann muss ich in andere Quadranten teilweise ausweichen. Oder dann kommen andere Quadranten einfach indirekt einfach irgendwie dazu. Man kann es immer vernachlässigen.
Ja, aber
ja.
Gibt es den Hund, der niemals nie an der Leine gezogen hat?
Ich würde das so entscheiden.
Nein, aber auch wenn ich
cool. Jetzt... Eigentlich, es wäre total cool, oder?
Na, jetzt brauchen wir nur uns beide hernehmen jetzt. Jetzt haben wir ja viel lerntheoretisches Wissen. Wir haben beide mehr als einen Hund geführt. Aber ehrlich, egal wie viel Fokus und Wert ich auf Training lege, versuche Situationen durch Management zu vermeiden, die im Moment nicht trainierbar sind. Ich schaffe es nicht, rein im positiven Verstärkersektor zu bleiben. Es ist mir unmöglich, weil gerade jetzt 18 Monate pubertier, ich will an diesem Pinkelfleck schnuffern.
Ja, Klassiker, ja.
Ja, ich habe keine Idee, wie ich diese Situation auch mit einem Umkehrsignal etc., also wir sagen, wir haben ein gutes Umkehrsignal, aber in der Sekunde, wenn ich zu spät dran bin, wenn der zu seinem Pinkelfleck will, rattert der mit Schwung in die Leine. Und da reden wir jetzt von einer 1,5 Meter kurzen Leine, ja? Im blödesten Fall an einer Schleppleine. Aber reden wir von der 1,5-2 Meter Spaziergeleine, kurze Leine in der Innenstadt. Rattert dort rein. Was ist meine Möglichkeit dann zu tun? Das heißt, er hat sich ja durch das in die Leine rattern, weil er ja nicht bis dorthin kommt, schon tatsächlich selbst. Also, wenn ich jetzt dabei noch stehen bleibe, damit ich nicht das Gleichgewicht verliere, wäre ich ja schon im Bereich der positiven Strafe. Weil ich hoffe, durch dieses in die Leine rattern natürlich, den Effekt der positiven Strafe erzeugt zu haben. Oder er hat ihn sich selber erzeugt. Sind wir in dem Bereich oder wo bin ich da?
Ich bin auf jeden Fall im Bereich der Strafe. Die Frage ist nur, es ist individuell, also hundeabhängig, ich bin im Bereich der positiven oder der negativen. Das heißt, sieht er dieses Reinlaufen in die Leine als strafend? Also sagen wir, damit etwas Unangenehmes kommt hinzu. Oder hat er diese Pinkelstelle im Kopf und ich stehe einfach nur wie ein Baum da und verwehre mehr oder weniger das Hinkommen zu dieser Pinkelstelle? Mhm. Weil dann ist es eindeutig was mit etwas angenehm, ich lasse ihn zu diesem Angenehmen, ich entferne ihm dieses Angenehme.
Ja, dann bin ich im Bereich der negativen Strafe. Aber ich bin im Bereich der Strafe.
Ich bin immer im Bereich der Strafe. Ja.
Wäre diese Situation über positives Training vermeidbar?
Positives Training und gutes Management. Und dieses Management kann, glaube ich, kein normaler Hundeführer so an den Tag legen, wenn man im Alltag mit dem Hund unterwegs ist. Ich meine, jeder würde sich das ja wünschen, diese rosa-rote Brille, speziell für Rüdenbesitzer, wo man ganz genau durchschaut und sieht, da vorne, genau da ist eine Pinkelstelle. Juhu, ich habe ein lockeres an der Leine gehen und jetzt darfst du zu dieser Pinkelstelle. Ich meine, das wäre doch perfekt. Ich hätte ein Patent drauf, wenn das ging. Ja, das wäre natürlich schön, aber nachdem wir einfach nicht jede Situation auch erkennen können, wäre das meiner Meinung nach mit ganz, ganz viel Management machbar und dann kriege ich es wahrscheinlich nicht 100% hin.
Ich bin zu 1000% bei dir. Und wie gesagt, meine Physio wird jedem danken, der einen Tipp hat, wie es wirklich funktioniert. Im Moment leidet meine rechte Schulter etwas, weil die Pinkelstellen besonders interessant sind. Natürlich gibt es Situationen, die ich rechtzeitig erkenne, in denen ich ein Umkehrsignal etc. an kurzen Bewegungen nach links, also managementtechnisch betreiben kann. Auch wenn ich gezielt von Pinkelstellen weiß, ich kann das ja ich habe ja Gott sei Dank eine Hündin, ja. Auch diese Pinkelstelle findet er ja Gott sei Dank interessant, also an der kann man sehr gut üben. Aber es ist trotzdem ein eingeschränktes Üben. Es ist in einem normalen Hundehalteralltag tatsächlich schier unmöglich, das alles mit Management zu betreiben.
Ja. Definitiv.
Und ich hatte da mit der Turit Rugas einmal eine schwere Diskussion. Da ging es darum, ist Jahre her, also da war die Siva noch Baby und der Calypso auch 2-3 Jahre alt. Und da war die Diskussion, sage ich, meine Hunde sprechen eben auf Katzen an. Gar nicht auf die stationären, aber zumindest auf die bewegten. Dann war ihr Ansatz, ich soll mit meinem Auto so knapp vor meinen Eingang fahren, dass meine Hunde keine Katzen wahrnehmen, die Hunde einpacken und dann dorthin fahren, wo keine Katzen sind. Mhm. Und ich habe gesagt, super, ich wohne aber leider nicht in Norwegen, Schweden oder Finnland. Und wenn ich so weit fahre, dass meine Hunde diesen Reiz nicht haben, dann hüpft sicher vor mir das nächste Kaninchen, der nächste Fuchs oder ein Dachs auf. Ja, also, und ich versuche halt dann immer meinen Leuten im Verein auch immer so mitzuteilen, Training muss halt alltagstauglich bleiben.
Ja, es ist schön, wie du das gesagt hast, weil mir hat erst eine Kundin, weiß leider nicht, welches Buch das war, auch diesen Ausschnitt geschickt, wenn man einen jagdlich ambitionierten Hund hat, dann möge man doch bitte einfach Gebiete meiden, wo Wild auftritt.
Im Dullerfeld, bitte.
Bei uns, aber nicht nur so gut trainiert habe, ich meine, dass ich kein Wild irgendwo sehe, die Chancen sind bei uns so, also nein. Ja, deswegen irgendwo komme ich da an meine Grenzen.
Absolut. Absolut. Also ich versuche es dann immer so zu formulieren. Wir haben den Bereich, da bin ich mir bewusst, dass ich trainiere. Da versuche ich, mein Training so zu gestalten oder meine Abläufe so zu gestalten, dass ich positiv verstärken kann, was ich habe. Dann gibt es Bereiche, die erkenne ich im Vorfeld oder die kann ich bewusst herbeiführen, wo ich Management betreiben kann.
Ja.
Und dann gibt es Situationen, das ist jetzt für mich nicht mehr Management, sondern reagieren auf Situationen, die vor allem sicherheitsrelevant werden. Ja. Das heißt, Hund sieht Katze auf der anderen Straßenseite, Sprung vorwärts, decken, ja, und will in die Leine springen rein. Ja, dann reiß auch ich meinen Hund an der Leine zurück, bevor er vom Auto verfahren wird oder ich mitten auf der Straße lege.
Ja.
Und ich glaube, da ist es einfach so wichtig, die Kirche im Dorf zu lassen und sagen, ja, in diesen Situationen ist das Sicherste für alle Beteiligten. Punkt.
Ja.
Ja, und wir reden dann nicht davon, auf den Hund hinzuprügeln, einzudreschen oder sonst was, sondern nur die Situation zu entschärfen, um sicher zu bleiben. Und ich glaube, das wird auch so oft missverstanden. Ich habe da so ein Beispiel von vor Jahren von mir im Kopf. Zwei Besitzerinnen von zwei Herdern auf einem Seminar standen mit ihren wild schreienden, keifenden Hunden an der gespannten Leine, während dort die Hunde vorbeiliefen. Und ich habe gesagt, was macht ihr da? Und die Antwort war, ja, warten, bis sie aufhören, damit wir das belohnen können. Und da ist für mich so ein bisschen falsch verstandenes Training.
Ja, weil du nicht im Bereich vom Training bist, aber genau das ist die Krux dahinter, dass viele dann, so wie du gesagt hast, die Strafkomponente sehen, aber nicht die Schritte, wie ich mich einfach über positive Verstärkung daran tasten kann. Weil nehme ich jetzt genau dein Beispiel her. Wenn ich die Distanz richtig einschätzen kann und ich fange an, auf eine weitere Distanz hier zu trainieren, ohne die Hunde jetzt zu kennen, traue ich mir sagen, ich bin sicher schneller am Ziel, wenn ich einfach auf 100 Meter einmal anfange zu bestätigen, als ich gehe genau in die Situation rein, die einfach viel zu schwer ist, wo ich permanent entweder eine Strafkomponente dabei habe, weil die einfach im Halsband hängen und das einfach unangenehm ist, oder im blödesten Fall sogar noch eine Verstärkerkomponente habe, weil die Hunde durch ihr Geschrei und ihr Gebell die vorbeigehenden Hunde ja vertreiben oder genau so zu ihrem Ziel kommen. Das heißt, die Frage ist da, würden die überhaupt jemals aufhören oder ist die nicht eh permanent im Training gewesen, aber so für das
Verhalten? Das Falsche trainiert.
Nicht wollt, genau.
Naja, also in der Situation war es tatsächlich, dass sie überrumpelt wurden von der Situation. Aber auch da ist für mich immer ganz klar, dieser Hund ist nicht im Lernen, im Sinne von, er kann nicht mit mir lernen. Also er kann von mir nichts mehr annehmen, er ist nicht mehr ansprechbar.
Genau.
Und mit der Marlene habe ich das vor kurzem erst diskutiert gehabt, dieses Thema, ich brauche, um trainieren zu können, eine Ansprechbarkeit.
Ja.
Und das ist jetzt egal, ob der Hund reagiert auf den Hund und dort einen anderen Hund verbellt, ob der Hund nur im Schauen ist, weil er mit den Reizen überfordert ist, ob er nur die Nase am Boden hat, weil dort riecht es furchtbar interessant. Also wie gesagt, ich hätte gerade 18 Monate zum Abgeben. Ja. Also Konzentration gleich null, viel Trainingsatmosphäre außer zu Hause haben wir gerade nicht. Aber genau das ist das. Ich kann jetzt schon sagen, ich möchte mit diesem Hund Rückruf trainieren. Nur wenn der keinen Kopf für mein Rückruftraining hat, draußen in einer Spaziergeumgebung, dann kann ich mir einen Wolf trainieren, aber es wird nicht das rauskommen, was ich gerne hätte.
Na, du trainierst eigentlich perfekt auf den Rückruf nicht zu reagieren.
Oh, das wär toll, ja. Absolut. Wie man jetzt schon, also auch in unserer Diskussion sieht, ist Training so mega komplex. Wir haben jetzt einen Quadranten noch ausgelassen, das ist die negative Verstärkung. Für mich gibt es negative Verstärkung eigentlich nur mit vorangegangener positiver Strafe.
Ja. Ja, weil es muss einmal etwas Unangenehmes da gewesen sein, was ich dann wegnehmen kann. Außer nur, das sind wir jetzt in einem weit gefächerten Bereich, weil dann war es auch vorher mal unangenehm, ein Hund, dem einfach sehr, sehr heiß ist, der in der Sonne ist und mit dem ich dann im Schatten gehe. Ja, aber dann war das vorher trotzdem auch schon mal unangenehm. Ja, die Frage ist halt, auf welcher Skala von unangenehm bewegen wir uns? Und manche Dinge sind einfach unangenehm. Sei es einfach, dass sich der Hund in manchen Situationen einfach nicht wohlfühlt, die aber managementtechnisch gerade nicht umgehen kann. Wie eine engere Situation. Oder ich sehe schon, dass der mit einem anderen Hund ein bisschen ein Thema hat und vielleicht schon mehr Verhalten zeigt. Das heißt, der sich schon unwohl in dieser Situation fühlt, wo ich eigentlich gar nichts dafür kann, aber das dann einfach verstärkend nutzen kann, im Sinne halt eben der negativen Verstärkung, dass ich genau diese unangenehme Situation für den Hund optimal löse oder für das richtige Verhalten auflöse.
Ja, für mich ein gutes Beispiel ist, wir arbeiten an Hundebegegnungen, ich nähe mich dem anderen Hund an, bin eben Klick vor Blick oder was auch immer drinnen, ja, und auf einmal merke ich, die Körpersprache meines Hundes verändert sich. Ja. Das heißt, ich bin in einem Bereich, es wird ihm gerade unangenehm. Und den Moment kann ich negativ verstärkend nutzen, indem ich einfach sage, hey, gut, aus dem heraus, wir bauen Distanz auf. Das heißt, ich nehme den unangenehmen Reiz der Nähe weg und baue Distanz auf, um das Ganze negativ und im weitesten Folge vielleicht sogar dann noch positiv zu verstärken.
Ja, ich sehe sogar, ich würde wahrscheinlich einen Schritt sogar umgekehrt gehen. Das heißt, in dem Moment, wo sich der Hund versteift, würde ich wahrscheinlich nochmal positiv bestätigen im Sinne von, schön, dass du es bis hierher geschafft hast, hier hast du noch was und du darfst auch noch weggehen. Das heißt, meistens, also für mich wäre es eher zuerst die positive und dann die negative Verstärkung.
Es ist auch interessant, weil wir haben das letztens erst durchbesprochen, gerade in so vielen Hund reagiert auf anderen Hund oder auf Menschen, fängt zu bellen an, springt in die Leine.
Ja.
Ganz oft werden hier im Vorfeld Verhaltensweisen ignoriert, die noch akzeptabel sind.
Ja.
Nämlich das Wahrnehmen, steif machen, schauen, stirren, knurren, was auch immer. Also wir haben ja so diese Eskalationsleiter, so viel ganz viele Vorstufen, die wir noch belohnen könnten. Und wir müssen nur ein feineres Auge dazu entwickeln, weil wir sagen ja, jetzt geht er gleich wieder los, er spannt schon an. Dass ich da aber noch meinen Klick, meinen Marker oder meine Belohnung reinsetzen könnte, übersehen wir dann an der Stelle immer ganz gerne.
Ja, beziehungsweise es ist irgendwann von uns einfach schon ein bisschen trainiert, dass wir ja schon drauf warten. Das heißt, wir warten ja schon drauf und gleich und jetzt, aber ganz bestimmt jetzt, ja. Und verpassen dann auch oft wirklich den richtigen Moment.
Oh ja. Und es ist jetzt nicht nur so, dass das nicht jedem passiert. Also es passiert auch uns immer wieder, würde ich jetzt sagen, also zumindest mir, dass ich die richtigen Momente verpasse.
Verpassen ist okay, wenn man danach wirklich reflektieren kann und sagt, okay, ich habe aber den Moment erkannt. Ja, also das ist für mich nur ein großer Unterschied, ob ich einfach nur immer eskalieren lasse und gar nicht weiß, wann bin ich den Schritt zu weit gegangen, oder wenn ich im Nachhinein in Ruhe einfach nur mal drauf schaue und mir denke, okay, beim nächsten Mal, genau das war vorher noch da, das war vorher zu sehen, und aber dann sage, okay, jetzt weiß ich es und beim nächsten Mal bin ich gescheiter.
Ja, für mich ist auch immer so diese Komponente wie, Hund wollte mich auf die Straße zehren, weil auf der anderen Seite anderer Hund, ja, ich reiß den Hund zurück, schau, dass der Hund wieder neben ist, schau, dass der fixiert ihn vielleicht kurz, weil er noch immer auf 180 ist, ja, lass ihn nicht los, halt ihn am Halsband fest. Wenn ich so eine Situation gehabt habe, ist für mich immer ganz wichtig, dass man danach in die Reflexion geht und sagt, okay, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, um diese Eskalationsstufe nicht zu erreichen?
Genau.
Kann ich es im Moment, weil ich keine Kapazitäten habe, es mir aber auch nicht so wichtig ist, weil ich treffe nur alle 10 Tage einen anderen Hund, Management betreiben, wenn diese Situation auftritt, oder habe ich tatsächlich einen guten Trainingsansatz, wie ich dieser Situation in Zukunft Herr werden kann?
Ja, und ich finde es auch wichtig, ich sage immer so diesen 3-Stufen-Plan für mich oder beziehungsweise den Kunden auch an die Hand zu geben, dass die nicht das Gefühl haben, sie müssen aus jeder Situation eine Trainingssituation irgendwie generieren, weil es oft einfach das Setting nicht hergibt. Das heißt, es gibt für mich das perfekte Trainingssetting, wo ich es wirklich trainingstechnisch nutze. Dann gibt es noch die Möglichkeit vom Management, wo ich einfach sage, okay, kann ich Distanz einfach schaffen oder kann ich den Hund ablenken oder ähnliches, muss man vollkommen bewusst sein, bin im Bereich des Management, ist nicht viel Training dahinter, aber ich habe keine Eskalation drinnen. Und ich muss aber so weit sein, dass der den Plan an die Hand kriegt mit, wenn es zu eng ist, wenn Plan A und B einfach nicht möglich sind, was ist der Plan C? Und das kann einfach wirklich nur sein, so wie du sagst, ich greife einfach ins Halsband oder ins Geschirr und halte den Hund einfach nur fest. Und da sehe ich, dass ganz viele Leute einfach diesen Plan nicht bei der Hand haben, sondern die probieren noch immer, den Hund anzureden, zurück zum Ziehen, vielleicht den Sitz sogar runter zum Drucken, weil sie irgendwie probieren, noch irgendwas rauszuholen. Nur der Hund ist gar nicht mehr in der Lage, irgendwie zu lernen. Und es ist oft einfach für die Leute dann viel angenehmer, wenn man sagt, ja, das kann passieren, kein Thema. Ja? Du hast noch den Plan C, das heißt, wenn es blöd gelaufen ist, dann haltest du einfach mal fest und überlegst beim nächsten Mal, was wäre besser gegangen.
Ja, wir haben diese Diskussion auch. Ich unterrichte Dinge, die ich bei meinen Hunden teilweise antrainiert habe, aber nie durchgezogen habe, weil einfach mein Leidensdruck in vielen Bereichen nicht so groß ist, dass ich es brauche. Ja? Aber ja. Bei den Mitgliedern im Verein ist es dann wirklich so, hey, ich brauche bitte das, keine Ahnung, meine Hunde warten vor der Tür, bis ich sie in den Garten lasse. Ich habe keinen Garten. Meine Hunde müssen vor keiner Tür dieser Welt warten, dass ich sie in den Garten lasse, weil wenn ich bei mir bei der Tür rausgehe, sind sie angeleint, weil wir gehen ins Stiegenhaus. Ja? Also es gibt für mich so manche Sachen, die trainiere ich total gern mit meinen Leuten und ich die Trainingsbilder, aber es kann nicht jeder Hund immer das Gleiche können und es muss nicht jeder Hund das Gleiche können. Und das ist einfach auch dieses, man setzt sich so selber unter Druck, beispielsweise Freilauf, ja. Jeder Hund muss Freilauf und einen guten Rückruf haben. Wenn ich in Wien in der Innenstadt lebe, das einzige Freilaufgelände, das mein Hund zur Verfügung hat, eine 20x20 Freilaufzone ist, dann muss ich mit diesem Hund vielleicht nicht unbedingt einen perfekten Rückruf trainieren. Ja, da ist einfach der Bedarf nicht da, es zu trainieren. Und deswegen, ich finde das einfach immer total schön, wenn man bedürfnisorientiert auch arbeiten kann und trainieren kann.
Ja, stimmt, genau.
Wenn man einfach sagt, was braucht mein Gegenüber? Oder Leinenführigkeit ist für mich auch so ein Thema. Also ich habe das sicher schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Die Carina wird wieder lachen, weil das sagt sie dann immer, ich habe das im Podcast schon gehört. Leinenführigkeit. Bei mir ist locker Leine gehen, dass die Leine tatsächlich durchhängt in einer Schlaufe. Ja, noch nicht den Boden streift, aber eine schöne Schlaufe bildet. Und die Hunde in diesem Umkreis der, sind so bei mir sind es knapp 2 Meter, Leine bei mir gehen. Und bei mir meine ich tatsächlich entweder hinter mir oder maximal eine halbe Hundelänge vor mir. Für meinen Papa ist Leinenführigkeit zum Grausen, also für mich, aus meiner Perspektive, er fühlt sich damit wohl, wenn 4 Hunde an gespannter Leine vor ihm gehen und ihn mitnehmen. Das ist für ihn entspanntes Leinegehen. Ja, und deswegen sage ich ja, es muss jeder für sich dieses Bild im Kopf haben, wie soll es für einen ausschauen, und dann kann man den dementsprechenden Trainingsplan erstellen.
Ja, genau. Und es hat sich einfach ganz, ganz viel geändert in der heutigen Zeit, gerade was die Bedürfnisse jetzt da angeht, ebenso wie du gesagt hast, wohne ich in Wien in der Innenstadt, wohne ich am Land, wo muss der Hund überall mitkommen, muss er überall mitkommen. Das heißt, ich kann eigentlich 2 unterschiedliche Komponenten haben, von muss länger alleine bleiben können, bis muss eigentlich ins Büro mitkommen können. Ja? Das heißt, die Bedürfnisse auf Seite von uns Menschen hat sich einfach in den letzten Jahren ganz extrem, ich sage jetzt wirklich einmal, gesteigert. Wenn ich mir jetzt noch im Verhältnis anschaue, klassischen Haus- und Hofhund zu jetzt, wo der Hund überall mit soll und mit kann. Ja, ja. Weil ich habe das heute einen Vortrag gehabt, da über die Entstehungsgeschichte, wo ich auch gesagt habe, früher, also unser erster Jagdhund war Haus- und Hofhund, der war im Hof, der hat auf die Jagd mit dürfen, alles kein Thema. Mit dem ist nicht spazieren gegangen worden, weil spazieren gegangen ist man früher nicht mit dem Hund. Im ja. Urlaub mitnehmen. Nein, warum soll der Hund in den Urlaub mit? Das ist auch Haus- und Hofhund. Ja? Das heißt, viele Situationen haben sich früher einfach gar nicht irgendwie ergeben, die einfach heute viel höhere Relevanz haben.
Absolut. Früher ist der Hund selber spazieren gegangen.
Oder das.
Und da hat es auch diese Konflikte bei den Haus- und Hofhunden nicht gegeben, wie es heute gibt, weil man erstens weniger Hunde auf so engem Raum gehabt hat, ja. Und die Hunde waren sowieso, die konnten sich aus dem Weg gehen. Die, ja, sie haben sich selbst bewegt.
Ja, genau.
Ja, so, jetzt zu dem zweiten großen Thema, das wir heute eigentlich ansprechen wollten. Das Thema, die Angst nicht zu belohnen. Und ich kenne es bei mir natürlich ganz, ganz, ganz intensiv aus dem Sportgeschehen, wenn ich sportlich trainiere, sei es Rettungshunde, sei es Obedience etc. Viele Trainer nutzen Non-Reward Marker für diese Problematiken. Oft genannte Mutti-Klicks oder Mami-Klicks sind da auch ein Thema. Wie stehst du zu diesem Thema, dass wir uns nicht mehr trauen, Verhalten entweder einfach mal nur nicht zu bestätigen, die Situation auflösen, einen Non-Reward-Marker anzuwenden, was auch immer. Also was ist da dein Zugang? Gerne erst im Alltagsbereich und dann vielleicht auch im sportlichen Bereich.
Also im Alltagsbereich grundsätzlich sehe ich die Problematik einfach, dass zu stark schwarz-weiß gemahlen wird. Das heißt, die Hundeführer, die Hundebesitzer, der normale Alltagshundebesitzer, sieht einfach als Verstärker Leckerli geben. Mhm. Das heißt, für den gibt es keine Stufen drunter. Das heißt, wenn der nie, der denkt, sie nicht belohnen, hast keinen Keks mehr geben. Dass ich aber drunter ganz, ganz viele Belohnungsstufen habe, die ich einsetzen kann, die noch immer für den Hund belohnend sind. Ja? Das heißt, einfach verschiedene Wertigkeiten von Verstärkern einsetze. Das sich im Alltag einfach das total vernachlässigt wird und entweder dann nur belohnt wird mittels Futter oder gar nicht mehr. Mhm. Und dann läuft ich natürlich Gefahr, dass wenn ich vorher immer mit Futter belohnt habe und dann auf einmal damit aufhöre, weil es vielleicht heißt mit, naja, jetzt hast du es lang genug trainiert, jetzt kannst du mit der Leckerli-Schupferei aufhören. Natürlich, mhm. Dann habe ich genau dieses Problem. Weil genauso gut, wie ich es aufgebaut habe, verschwindet es dann natürlich wieder, weil es nicht mehr relevant ist.
Mir hat da ganz gut gefallen das Beispiel von der Anna Senkel mit der Schwelle. Die hat gesagt, es gibt eine Schwelle. Alles Verhalten, was über dieser Schwelle ist, ist für den Hund noch nicht lohnenswert oder schwierig und muss belohnt werden. Mhm. Alles Verhalten, was drunter ist, ist so weit gefestigt, dass es nur noch sporadisch belohnt werden muss. Beziehungsweise wir reden von Lockerleine gehen. Ja? Die ja. Schwelle Lockerleine gehen, der Hund kann das in einem leeren Baumarkt. Jetzt ja. Ist aber heute der Baumarkt nicht leer. Nur jeder fünfte Gang ist leer und dazwischen ist einmal einer, zwei oder drei Leute. Das heißt, ich bin permanent eigentlich, außer in jedem fünften Gang, über meiner Schwelle, die der Hund gut kann. Ja. Und das sind die Momente, die ich sehr hochwertig bzw. höherwertig als die normale leere Ganggeschichte belohnen muss. Und das finde ich so ein nettes grafisches Beispiel.
Vergleich, ja. Und man muss ja auch davon ausgehen, gerade im Bereich der positiven Verstärkung kriegt das Verhalten ja irgendwann einmal belohnenden Charakter. Das heißt, alleine dieses Ausführen dieses Verhaltens fühlt sich, blöd gesagt, ja gut an. Das heißt, dann bin ich wirklich in dem Bereich, dass ich nur mehr auf die Schwierigkeiten schaue und sage, okay, gut, das konntest du noch nicht oder das ist wirklich eine Schwierigkeit und das belohne ich noch, weil das findest du noch nicht für deinen Bereich, einfach auf diesem Level bist du einfach noch nicht.
Ja, und das Schöne ist, wie du jetzt schon gesagt hast, das Verhalten ist dann irgendwann selbstbelohnend. Das heißt, diese Schwelle hebt sich ja an, weil sonst würden wir ja niemals weiterkommen im Training, wenn die Schwelle immer die gleiche bleiben würde. Genau. Und je besser ich diese Punkte über der Schwelle gut belohne, desto höher kann ich dann sukzessive diese Schwelle heben. Und genau. Desto mehr Schwierigkeiten können im Training auftreten oder kann ich ins Training aufbauen, die dann noch belohnenswert sind.
Und ich denke, genau, gerade im Bereich des Leinegehens nehme ich am Anfang das Verstärken mit dem Futter ja hauptsächlich, um, ich sage mal, diesen Fuß in die Tür zu kriegen. Das heißt, den Hund auf die Idee zu bringen mit, du kommst auch an lockerer Leine genau dorthin, wo du gerne hin möchtest. Das heißt, irgendwann, wenn sich das ein bisschen eingespielt hat und der Hund lernt einfach, naja, meine Verstärkung kriege ich durch das Lockere an der Leine gehen, das heißt, die Schnüffelstelle erreiche ich mit Lockeren an der Leine gehen, dann habe ich eigentlich genau den Verstärker, den ich immer schon einsetzen wollte, nur habe ich mir ein bisschen einen Umweg einfach am Anfang nur geschaffen.
Ich habe dem Hund eigentlich eine Idee in den Kopf gepflanzt, genau. Was das Verhalten ist, das ich möchte, damit er zu dem kommt, was er gerne möchte.
Genau, und ab dem Zeitpunkt ist es ich sage jetzt mal, teilweise dann ein Selbstläufer. Teilweise, weil ich einfach nicht die komplette Situation regeln kann. Schön wäre es, ja. Aber in gewisser Weise möchte ich ja haben, dass sich da ein Selbstläufer daraus entwickelt.
Absolut, absolut. Das heißt, kurz zusammengefasst, wir haben das Thema, dass nicht differenziert belohnt wird, hauptsächlich im Alltag, dass für die Leute Belohnen immer sehr stark Leckerli bezogen ist.
Genau.
Und dass sie es dann irgendwann ganz weglassen, weil man muss es ja irgendwann ganz weglassen und da keine saubere Schnittstelle vom Abbau oder vom Legen des Schwellenwertes, wenn wir es so wollen, finden.
Genau. Einfach die Kriterien unsauber gesetzt. Muss man einfach so sagen.
Ja. Switchen wir jetzt weiter in den Sport. Ich muss mich da jetzt gleich mal selber ordentlich bei der Nase nehmen. Ich hoffe, die Bettina hört nicht zu. Weil die schimpft mich seit Jahren für meine Mutti-Klicks. Ich habe mir tatsächlich in vielen Bereichen oft Dinge konditioniert, à la, schick den Hund einmal aufs Vorantage, der Hund läuft nicht hin, du holst den Hund zurück, du schickst den Hund nochmal aufs Vorantage, der läuft super hin, du belohnst ihn genauso hochwertig, wie wenn er aufs erste Mal hingelaufen wäre. Oder, gleiches Beispiel, der Hund läuft nur halbe Strecke zum Vorantage, du sagst ein zweites Mal voran und er bekommt den Ball als Belohnung. Das hochwertigste Gut überhaupt. Ja. Mehr sage ich nicht dazu.
Ja, und genau das finde ich ja so spannend, ja. Weil genau im Training, jeder redet davon, er will nicht mehr so viel bestätigen, er will Leckerlis sparen oder eben so viel Leckerlis nicht mehr verwenden. Und dann passiert aber genau das, was du sagst. Das heißt, man setzt einander die Kriterien eigentlich, wo man sagt, okay, ich hätte mir da jetzt einmal sehr wohl die Verstärkung sparen können, weil das Verhalten war nicht gut genug. Es war nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Da könnte ich reduzieren, da könnte ich einfach abschwächen und minderwertiger belohnen. Je nach Hund natürlich, ja. Ob ich mir es leisten kann, nicht zu belohnen oder einfach minderwertiger belohnen. Aber ja, das ist wirklich so ein Thema, wo man denkt, okay, eigentlich würde er so wenig wie möglich nur mehr Leckerli verwenden, aber dann bestätigt er trotzdem auch das minderwertige Verhalten genauso hochwertig.
Ja, so, glaubst du, dass nicht belohnen einen positiv strafenden Faktor auf den Hundeführer hat? Also jetzt nicht bezogen auf den Hund, sondern glaubst du, dass nicht belohnen eine Strafe, eine positive Strafe für den Hundeführer ist?
Es kommt auf den Hundeführer an. Also ich glaube, für den normalen Hundeführer ja, weil er denkt sich eigentlich, jetzt habe ich nicht belohnen können. Aber ich glaube, wenn man wirklich gute Kriterien hat, dann sieht man es nicht als strafend. Dann sieht man es wirklich einfach nur als die Info mit, es war nicht gut genug und dann brauche ich mich ja nicht ärgern, sondern dann muss ich so weit sein, dass ich meine Kriterien so anpasse, dass ich den Hund einfach wieder belohnen kann.
Aber warum sind wir nicht so weit und belohnen den Hund trotzdem für das nicht dem Kriterium entsprechende Verhalten?
Wie meinst du das jetzt da?
Also warum habe ich meinen Hund mit dem Ball belohnt, obwohl er erst auf das zweite Signal in die Box gelaufen ist?
Du hast einfach Angst gehabt, dass er es dann vielleicht nicht mehr macht?
Ja. Und warum haben wir diese Angst?
Das ist unverständlich. Auch das ist vorher nicht hoch. Also gerade in deinem Fall oder in unserem Fall würde ich sagen, wir können uns das leisten, nicht zu belohnen. Oder ja, weil es einfach so hochstoff verstärkt worden ist, dass ich einmal, zweimal mir wirklich leisten kann. Wir haben nur Angst, dass wir es wirklich nie wieder kriegen. Ja? Und das finde ich so spannend, dass man Matching Law funktioniert ja für beide Seiten. Und wir vergessen oft, dass es für beide Seiten gilt. Das heißt, auch wenn ich mir irgendwas wirklich kurzfristig kaputt
zerschieße,
mache,
ja.
Es kommt wieder. Es kommt in jeder Richtung wieder. Also auch da.
Aber es ist doch total spannend. Jetzt weiß man über diese ganzen Dinge Bescheid und hat trotzdem mit sich selber einen Konflikt, tatsächlich einmal zu sagen, dafür gibt es jetzt nichts. Oder wir hatten es heute, also ich bin ja übrigens gerade in Italien, ja, ich sitze gerade in Mailand im Hotel. Wir haben heute detachiert mit den Hunden. Und Ich habe einen Hundeführer mit einem Labrador gehabt, der hat von Kegel auf den mittleren Tisch geschickt und hat, ich glaube, Beck hat er dazu gesagt, sagt Beck, der Hund steht und schaut ihn an. Und er sagt ein zweites Mal Beck und der Hund läuft und er rennt hin und euphorisches Belohnen. Sag ich, Schauen wir uns an, gleiches Spiel, noch einmal, gleiche Situation. Hundeführer sagt Beck und sitzt. Hundeführer sagt ein zweites Mal Beck, Hund läuft. Und ich sage so, und jetzt stopp. Geh hin, sage, sie hat das super tüchtig gemacht, aber es gibt keinen Keks. Keine Belohnung, nur super tüchtig. So, ein Italiener lobt eben mehr als super tüchtig. Also, das ist eh dann etwas lauter. Aber es war reduzierter als zu dem vorher. Tja, und bei der dritten Wiederholung lief es aufs erste Mal.
Genau.
Ja, also es war total spannend, wieder zu sehen. Ja, anderes Beispiel. Hund sollte sich hinsetzen vor dem Schicken. Mein Hoverwart-Rüde. Setz dich hin. Hund steht und schaut, setzt sich nicht hin. Griff in die Tasche. Seduto. Warum können wir nicht einfach sagen, okay, Hund hat es nicht geschafft, wir setzen das Ganze komplett neu auf, aber wir greifen deswegen nicht die Tasche. Also, was ich schon machen könnte, sagt, okay, mein Hund kann unter den gegebenen Umständen ohne Futter in der Hand das nicht machen, aber auch dann gehe ich raus aus der Situation und neu in die Situation und mache mein Kriterium gleich. Du musst es nur mit Futter in der Hand zeigen.
Ich glaube, dass da das Schwierige ist, dass man ungern sich vorführen lässt. Also wenn ich das bei deinem Seminar das hernehme, dann kann ich mir vorstellen, dass es aus Sicht vom Hundeführer es für den leichter zu verarbeiten ist, der Hund hat sich irgendwie noch hingesetzt, als er muss die komplette Situation neu starten, weil es hat nicht funktioniert. Ja, und genau das ist aber meiner Meinung nach die Kunst. Das heißt, dass ich wirklich sage, okay, Fehler können passieren. Und dass ich ja weiß, wie ich mit diesem Fehler dann umgehe und dass ein Fehler per se einfach nichts Schlechtes ist. Weil da habe ich ja die Katja noch im Kopf, die haben ja gesagt, dass, wenn der Kahn bereits im Dreck steht, ja, ist gelaufen, ja. Deswegen, dann probiere ich nicht noch alles Mögliche, um den wieder rauszuziehen, sondern ich starte einfach neu.
Ja, aber da sind wir auch wieder so dieses, da bin ich noch ein bisschen für mich selber auch im Konflikt. Ich starte neu. Was heißt neu starten? Ich habe jetzt tatsächlich bei meinem, ich glaube, es war das letzte Online-Modul vom Trainingsspezialisten, da war neu starten, den Hund einfach wieder auf die Plattform schicken. Und das hatte tatsächlich zum Schluss wirklich fast strafenden Charakter. Wenn der Hund zwischendrin, weil ein Reset war, weil es nicht gepasst hat, ja, weil das Kriterium nicht erfüllt war, auf diese Plattform musste, obwohl die Plattform natürlich sehr hochwertig belohnt war immer. Aber
Ja.
dieses aus der Übung holen und sagen und so, komm, 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 geh auf deine Plattform, hatte für den Hund strafenden Charakter. Im Gegensatz dazu kenne ich Hunde, die über Non-Reward-Marker gearbeitet werden, die viel klarer wissen, Chance vertan, neue Chance, dir eine Belohnung zu verdienen. Also die komplett konfliktfrei aus der Situation gingen und wieder die neue Situation eingenommen haben. Das heißt, warum ist im Bereich, oder warum glaubst du, dass im Bereich der positiv verstärkenden arbeitenden Trainer diese Aversion gegen die Non-Reward-Marker noch nach wie vor besteht?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, für mich war das eigentlich letztes Jahr so ein Thema, weil du hast das jetzt auch gerade so schön beschrieben. Und zwar meine junge Hündin, Arbeitslinien-Labrador, war da ganz klassisch auch davor. Jetzt genau das, was du beschrieben hast. Ich habe ein Thema gehabt mit Sitz aus der Bewegung, also eigentlich Platz aus der Bewegung. Habe einfach gestartet, ein Signal für Platz gegeben, drehe mich um, Hund sitzt. Geht zurück, sagt, du, blöd gelaufen, wir starten neu. Gehe es an, war wieder Platz, Hund sitzt wieder und sagt, okay, wieder Neustart und noch dreimal probiere ich es aus. Und dann, okay, noch dreimal ist es für mich immer der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt rennt irgendwas gerade falsch, das heißt, ich muss mir das nochmal durchdenken. Und beim dritten Mal, Platz, Hund sitzt, ich gehe zurück, ist es einfach nur sogar ins Meideverhalten gegangen und habe mir angeschaut, somit, ich habe was falsch gemacht. Also bei der war einfach dieses Nicht-Belohnen und dieses, dass sie so nichts verdienen können hat, einfach schon strafend genug, dass sie gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht.
Glaubst du, dass wenn du einen Non-Reward-Marker gehabt hättest, sie es besser verkraftet hätte?
Wenn ich einen konditionierten Non-Reward, denke ich ja. Ja, weil ich glaube schon, dass es klarer ist.
Ja.
Für den Hund.
Also wie gesagt, ich habe jetzt einfach für mich 2, 3 so Erlebnisse gehabt, wo das Auflösen der Situation, die Frage ist jetzt immer, nächstes, die Frage ist, löse ich die Situation emotionslos auf? Oder ja. Bin ich schon in der Emotion, Alter, jetzt hat es wieder nicht funktioniert? Mhm. Wo ich beim Non-Reward-Marker ja selbst mitkonditioniert bin. Es ist ja nicht nur so, dass der Non-Reward-Marker nur meinen Hund konditioniert, sondern auch mir, wenn ich sage, ui, ui, heißt, ui, das ist jetzt gerade blöd gelaufen, wir fangen neu an. Mhm. Das heißt, es gibt mir die Chance, neu anzufangen. Mhm. Wenn ich aber jetzt sage, oh, die Situation muss ich jetzt auflösen. Ja, ich hole dich mal jetzt aus der Position. Ja, da bin ich ja auch nicht ganz sicher, wie ich diese Situation neu angehen soll. Ja. Weil, ui, ui, weiß ich ganz klar, er hat jetzt noch einmal die Chance, unter den gleichen Bedingungen neu zu starten. Geht das auch schief, überlege ich mir was Neues. Bei mir sind es 2-mal, bevor ich was Neues überlege, aber...
Für mich in Zukunft wahrscheinlich auch.
Okay. Aber da habe ich halt schon für mich ein ganz klares Bild. Und dann, also seit ich das vermehrt mache, ist meine Angst, den Fehler nicht zu belohnen, geringer geworden.
Ja. Ja. Verstehe.
Ja. Glaubst du, dass es andere Gründe auch noch gibt, warum man Angst hat, nicht zu belohnen?
Warum man Angst hat? Also ich glaube wirklich, dass der Hauptpunkt ist mit, es ist ein Deck. Also man kriegt das Verhalten nie wieder. Mhm. Das ist für mich wirklich der Hauptpunkt. Anderer Grund, was denkst du? Schwebt dir noch was im Kopf herum?
Nein, eigentlich gar nicht, weil es ist wirklich, du hast es so schön zusammengefasst, es ist dieses, ich habe es kaputt gemacht. Oh mein Gott, ich habe es kaputt gemacht. Und wenn ich das jetzt noch weiter spinne, ich habe ja mich irre lange mit dem Johanni zusammenraufen müssen, dass der in unterschiedlichen Situationen mit mir gearbeitet hat. Der arbeitet mittlerweile in fast allen Situationen mit mir. Ich traue mich trotzdem, keine Prüfung zu geben. Und das ist für mich diese gleiche Geschichte. Ich habe Angst, es zu verlieren. Mhm. Und das ist das eine, das im Kleinen, dass ich sage, ich traue mir nicht diese, auch wenn schlechte Wiederholung nicht zu belohnen ist bei mir, ich traue mir nicht, die nächste Stufe in die Prüfung zu gehen, weil ich Angst habe, das, was ich im Training habe, zu verlieren. Mhm. Ist eigentlich total schlimm, dass uns das so begleitet, oder?
Ja, das stimmt. Überhaupt, weil du da einfach eine andere Situation generierst. Also du weißt nicht genau, was kommt dann dabei raus. Ne? Mhm. Im besten Fall, wirklich blöd gesagt, ist es bei der Prüfung schlechter und du kannst dich nicht belohnen. Mhm. Das heißt, im blödesten Fall hast du eh die schlechteste Verhalten dann eh nicht belohnt. Aber es heißt jetzt nicht, dass der Hund dann sehr wohl situativ lernt und sagt, ah, genau die Situation, heute geht es um das und morgen geht es um das.
Ja.
Weil das ist meistens ja das, was eher passiert.
Ja, 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 ja. Hey Sandra, es war voll spannend. Willst du abschließend noch einmal was zusammenfassen oder sagen, was dir jetzt da von all dem, was wir gesagt haben, was wir zusammengefasst haben, am wichtigsten ist?
Also grundsätzlich, was es Lernen und Verstärker betrifft, finde ich einfach nur ganz wichtig zu sagen, dass wir immer Verstärker einsetzen. Nur weil es wir nicht aktiv in Form von Futter tun oder willentlich tun, heißt das nicht, dass es keine Verstärker in der Umgebung gibt, wo die der Hund einfach als solches empfindet. Das heißt, Verstärker sind immer da und es sollte einfach nur unser Haupt, also wir sollten einfach viel dran setzen, diese halt optimal zu nutzen. Denn wie gesagt, oft passiert es eben eher ungewollt. Das heißt, dass sie Verhaltensweisen verstärken, die einfach wir gar nicht wollen haben. Ja? Deswegen, wie gesagt, Verstärker, sie sind immer da. Und man kann nicht einfach sagen, das ist auf einmal plötzlich aufgetreten, das war vorher nie und ich habe das ja noch nie verstärkt. Ja? Und zu meinen Kunden sage ich immer, Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass das Verhalten jetzt mehr wird. Also wenn sie einmal erkennt, es ist eine verstärkende Komponente drinnen, das ist schon mal ganz viel wert. Was es genau dann ist, darüber kann man diskutieren, das kann man sich anschauen. Aber mal zu erkennen, dass ich da eine Thematik drinnen habe, die ist schon mal sehr viel wert.
Ja, absolut. Mir wäre jetzt gerade noch ein Thema eingefallen, über das ich noch plaudern wollen würde, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Aber vielleicht willst du einen Satz dazu sagen. Wobei, das wird wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen, aber egal, sag einen Satz dazu, sag auch gerne zwei dazu. Und zwar das Thema nicht belohnen und dann in weiterer Folge Grenzen setzen. Also ist positives Training grenzenlos?
Positives Training grenzenlos.
Also im Sinne von, darf ich keine Grenzen setzen, wenn ich positiv trainiere? Und was heißt für dich Grenzen setzen?
Ich wollte gerade sagen, du hast recht, da kann man eine ganze Folge wahrscheinlich drüber füllen, weil Grenzen sie einfach individueller definieren. Und ich denke, das ist so wie bei am Beginn schon gesagt, wann muss ich überhaupt eine Grenze setzen? Und kann ich Grenze setzen nicht einfach mit konsequentem Handeln einfach nur gleichsetzen?
Ja, das ist das, was du am Anfang angesprochen hattest, du meintest, wir übersehen all das, was gut läuft. Mhm.
Genau. Das heißt, es ist immer die Frage, wie definiert man dann Grenzen setzen? Weil umgangssprachlich ist Grenzen setzen einfach dann gleichgesetzt mit, eben man muss jetzt strafend einwirken, weil da muss jetzt eine Grenze her und nicht weiter. Ja? Deswegen finde ich da gerade das Wort Grenze eben sehr schwierig. Mhm. Sagen, weil, so wie ich gesagt habe, wenn ich vorher adäquat richtiges Verhalten mir belohne, dann kann ein Grenzen setzen einfach, dann muss eine Grenze setzen nicht unbedingt was, ich sage jetzt wirklich Böses sein.
Also was zum Beispiel, es braucht keine körperlich starke Einwirkung gegen den Hund sein. So.
Genau.
Mhm. Mir kommt halt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir kommt halt immer mehr vor, dass die Leute wissen, sie sollen nicht körperlich gegen den Hund werden, weil das macht man im heutigen, im modernen Training nicht mehr. Andererseits aber ihren Hund körperlich gegen sie werden lassen, weil sie keine Idee haben, wie sie denn ihm etwas trainieren könnten, das das Ganze verhindert. Also ja, ich hatte eben Hund, Besitzerin, blaue Arme, weil der Hund ist mit ihrem Arm an der Hand durch die Wohnung spaziert, also mit seinem Maul an ihrem Arm, ja. Und sie hatte keine Idee, was sie ihm denn beibringen könnte, damit er genau dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Mhm. Und wie ich da dazugekommen bin, war natürlich schon viel Vorgeschichte dabei, viel belohnendes Verhalten. Ja? Und dann war einfach einmal so, in welchen Situationen zeigt er das? Was könnten wir von dem Hund in diesen Situationen alternativ verlangen? Mhm. Aber wir haben dann in dieser Zwischenzeit mit immer Halsband drauf, immer Hausleine drauf, dass sie sich eben diesen Übergriffigkeiten erwehren konnte, wenn sie es denn wieder übersehen hatte.
Ja, die Gefahr, was da halt ganz oft passiert ist, so wie du schön gesagt hast, man vergisst, also man baut keine Alternativen auf, weil man einfach das übersieht oder es am Anfang noch nicht wirklich schlimm genug ist, sondern der hupft mir kurz rauf, der zwickt mir kurz rein und da wird, wie man im Umgangssprachlich sagt, keine Grenze gesetzt. Das heißt, da wird nicht einfach ganz subtil darauf reagiert, dass ich einfach das Spiel unterbreche, weil ich sage, du, so spiele ich einfach mit dir nicht weiter, das sind einfach unsere Regeln. Ja? Mhm. Und dann entwickelt sich das Ganze immer weiter und irgendwann wissen die Leute einfach nicht mehr aus. Und dann ist das Wort Grenzen setzen meistens sehr negativ behaftet, weil es dann in den Gewaltbereich reingeht. Und dann hat man ganz stark diese Abwärtsspirale, dass man immer massiver werden muss, der Hund meistens auch massiver wird und dann noch weniger weiß, wie kommt man aus dieser Situation einfach raus. Mhm.
Also ich hatte die Situation letztens erst wieder auch in der Hundeschule, Hund, der tatsächlich viel die also erst eigentlich in die Leine biss und wenn die Besitzerin natürlich mit der Hand gewichen ist, weiter Richtung ihrer Hand, weil er hatte ja Erfolg mit dem, wenn ich danach beiß, treibe ich sie sogar noch und bewege sie sogar noch, ja. Und ich habe ihr dann versucht zu helfen. Und das war für mich so ein spannendes Erlebnis. Ich habe gesagt, okay, wenn er das macht, greif auf der Leine nach. Was bei dem Hund noch gut ging, weil er gemerkt hat, okay, meine Hand geht nicht weg, sondern kommt ihm entgegen. Also dort, wo er gerade beißt, fasse ich hin, warte, bis er loslässt, fass nach auf der Leine einfach. Und habe ich gesagt, okay, und wenn er dich dann tatsächlich anspringt, hältst du ihn einfach kurz am Halsband. Ja, das fand er dann nicht so lustig. Das heißt, da ist für mich aber auch ganz klar, der hat auch keine positive Assoziation gelernt mit diesem Griff ins Halsband und war zusätzlich erfolgreich mit, wenn das passiert und ich wieder hinspringe, hinschnappe, bin ich wieder erfolgreich im Sinne von, ich habe sie wieder bewegt und mich aus dieser Situation, die kurzes Stillhalten zum Beispiel,
ja,
entzogen.
Ja, und was in die Situationen halt meistens auch dazu kommt, ist, dass ich da, und da bin ich wieder im Bereich der negativen Strafe, dass der vielleicht lange Erfolg gehabt hat und dann nehme ich genau das weg, was er haben wollte, eben dieses Reinzwicken, dieses Nachgehen. Und dann kommt der Frust dazu. Mhm. Und wie man so sagt, Frustration ist der Motor der Aggression. Und dann ist es einfach, dann wird es einfach meistens schlimmer. Überhaupt, wenn dann nur kein adäquates Alternativverhalten dazu da ist. Weil was will ich abfragen in dem Moment? Mhm. Wenn nichts vorhanden ist. Dann kann ich nur reagieren drauf. Oder versuchen, die Situation, ich meine, ja, ignorieren kann ich da auch ganz schwer, weil, ja, außer ich weiß ganz genau, irgendwann lässt der vielleicht los, wenn er nicht massiv drinnen hängt, aber da ist Ignorieren meistens auch nicht unbedingt das Mittel erster Wahl. Ja? Und dann kann ich auch da mich nur als, mich als verstärkende Komponente aus der Situation rausnehmen, mhm, wenn es noch möglich ist.
Wenn er bis am Arm noch nicht fest genug ist.
Zum Beispiel, oder eine gute Laterne in der Nähe hat, wo ich die Leine anhängen kann und weggehen kann, zum Beispiel. Ja. Aber ich habe das auch bei manchen Hundehaltern gerade beim, wir haben voriges Jahr im Welpen- Junghundebereich eine Hündin gehabt, die das einfach lustig gefunden hat, bei der Besitzerin an der Jacke hochzuspringen und ihm in die Jacke zu zupfen und an den Ärmeln zu zupfen und ähnliches. Naja, weil er gesagt hat, steht das aus, hätte entweder hinige Jacken gehabt oder wäre blau gewesen von oben bis unten. Bei der Hündin haben wir das super lösen können, weil für die war die Besitzerin halt sehr wichtig. Und jedes Mal, wenn die so begonnen hat, bin ich einfach nur hingegangen, ich habe die Leine genommen und die Besitzerin ist weggegangen. Das heißt, ich habe das Angenehme, die Besitzerin weggehen lassen. Und die Hündin
hat. Die böse Sandra ist gekommen.
Ja, böse. Genau. Ich spiele da gern die Böse, weil die Hunde müssen mit mir nicht zusammenleben. Das heißt, ich kann damit gut leben, da der böse Mann zu sein.
Und die Hündin hat das dann nicht kompensiert und es bei dir auch gezeigt?
Nein. Ah, die war immer, also bei der war es wirklich spannend, weil die wirklich fixiert auf die Hundeführerin war. Und sobald ich nur die Leine genommen habe und die nur wirklich aus dem Bereich draußen war, ist die ganz brav gesessen, hat nachgeschaut, hat gemeint, warum bist du weg? Oh, das heißt, das Spiel ist, und es ist auch dann wirklich immer nur aufgetreten, wenn die, ist es sagen, also dann wirklich immer zum Ende der Stunde. Das heißt, man hat dann auch gemerkt, wenn die Müdigkeit dazugekommen ist. Das heißt, es war eindeutiger ein Zeichen dafür, wo ich gesagt habe, wir probieren das einfach so aus und wir werden einfach über die Zeit sehen, wird es besser? Es ist eindeutig besser geworden. Somit habe ich gesagt, okay, den Weg gehen wir weiter. Und mittlerweile ist es wirklich nur mehr so, dass die ab und zu halt überdreht, wenn die wirklich enorm gestresst ist oder zum Ende vielleicht, wenn die Besitzerin dann auch nicht die Bestätigungsrate auch nicht ein bisschen höher schraubt, dann merkt man es noch. Aber sonst hat die das damit wirklich gut in den Griff gekriegt.
Sehr cool, sehr cool, sehr cool. So, Sandra, jetzt aber wirklich. Jetzt, wir plaudern schon über eine Stunde. Oh. Ich habe mir gedacht, na, heute machen wir eine kurze Runde. Haha, genau. Das hat nicht funktioniert. Ja, also unser Ursprungsplan waren 30 Minuten pro Folge. Ich glaube, weder der Flo noch ich haben es jemals geschafft. Normalerweise machen wir jetzt zum Schluss immer Werbung für uns. Oder du für dich. Gibt es irgendwas, wofür du Werbung machen möchtest?
Nein.
Nein, nein, danke. Ich brauche keine. Ich bin voll. Bitte kommt nicht zu mir. Bitte kommt nicht zu mir. Also die Hundeschule von der Sandra und der Marlene und vom, wie heißt euer Dritter?
Ich weiß Sebastian.
Sebastian ist in Wolkersdorf und heißt Dog Solutions.
Dog Solutions?
Ja, Dog Solutions.
Sind also gerade voll.
Ich mache jetzt trotzdem Werbung. Dog Solutions, Wolkersdorf, Sandra, Marlene und Sebastian.
Okay.
Hey, Sandra hat ihre Spaß gemacht.
Ja.
Aber ja, Diskussionen ums Thema Training und Lernen, die sind einfach immer total erfrischend und ja. Die Folge geht übrigens heute gleich online. weil ich bin nämlich in Verzug. Ich hätte heute um 17 Uhr schon posten müssen. Mittlerweile ist es 22.20 Uhr. Ja, die Sandra und ich sind eh zwei Nachteulen, somit halb so schlimm.
Genau.
Ich werde die Folge gleich online stellen. Sandra, echt herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und
bitte gerne.
Wir sehen uns spätestens, glaube ich, in 1 oder 2 Wochen zum Fährten gehen, oder?
1 oder 2 Wochen. Ja, ich glaube 2 Wochen sind wir eingetragen, ja.
Passt. Hey, schönen Abend und Dankeschön.
Schönen Abend.